Comedian bei Nacht und Psychotherapeutin bei Tag. Bea Herzog verbindet Therapie und Humor, wenn sie bekannte Comedians zum Erstgespräch einlädt. In 50 Minuten Gespräch redet die erfahrene Verhaltenstherapeutin über eigene Fragen der Gäste oder spricht mit ihnen über ein Thema, von dem sie denkt, dass es ihr Leben bereichert. Du hörst Erstgespräch, der Podcast.
Timur Turga ist Stand-up-Comedian und ein echter Veteran im Geschäft, schon seit 8 Jahren. Timur berichtet aus seinem Alltagsleben und seinem Leben als Mensch mit starker Sehbehinderung. Man konnte ihn kürzlich auf Sat.1 bei Die größten Comedians Deutschlands sehen und sonst tourt er mit vielen spannenden Projekten, Auftritten und seinem Solo. Timur hat eine total spannende Frage mitgebracht. Bin ich ein Narzisst?
Ja, herzlich willkommen zum Podcast Erstgespräch. Heute ist Timur Turga bei mir. Timur, du bist Comedian.
Genau. Seit Dezember 2015, ja, wobei ich finde die ersten Auftritte zählen nicht. Ich würde sagen, seit 2019 mache ich das hauptberuflich, aber seit 2015 trete ich schon auf.
Genau. Und wenn du auf jemanden triffst, der dich noch nicht kennt, wie würdest du dich vorstellen?
Boah, ich bin immer ein super bescheidener Typ. Es kommt immer drauf an, in welchem Rahmen ich jemanden kennenlerne, aber meistens lüge ich die Leute so an und sage immer, ich würde im Callcenter arbeiten. Weil ich die Fragen danach immer so unangenehm finde, wenn man sagt, man wäre Comedian.
Okay. Mhm. Ah, wahrscheinlich kommt dann immer die Frage, kannst du mal einen Witz erzählen, oder?
Ja, das ist das Schlimmste. Eigentlich nur deswegen. Also ich schäme mich noch nicht mal mehr dafür. Also mittlerweile habe ich auch schon so ein paar Dinge dann geschafft, auf die man dann auch stolz ist. Das ist noch nicht mal irgendwie so das Ding. Das erzählt man dann auch eigentlich schon ganz gerne. So die Auftritte, die ich dann gemacht habe. Oder ich habe auch kein Problem damit, Videos zu zeigen. Da vertraue ich eigentlich schon auf das Material, das ich habe. Aber ich hasse es, wenn Leute sagen, erzähl mal einen Witz. Da kann ich kotzen.
Mir fällt da auch nie einer ein. Vor allem ist es ja auch nicht, dass wir Witze erzählen, sondern wir denken uns ja ganze Sachen aus.
Ne? Ja, ich erzähle Geschichten aus meinem Alter. Also wenn wir jetzt unterhalten uns einfach über irgendein Thema und dann wirst du das schon irgendwie merken, dass mir dazu irgendwas einfällt. Aber keine Ahnung, ich sage den Leuten meistens, dass sie mich dafür bezahlen müssen, wenn die einen Witz hören wollen. Und das reicht dann meistens schon, dann lachen die und dann hat man seine Ruhe.
Ja, ganz genau. Wir sind ja heute im Podcast Erstgespräch und Erstgespräch hat die Besonderheit, dass man sich aussuchen kann, ob man ein eigenes Thema mitbringt oder ob man ein Thema vorgegeben bekommt. Und du hast dich dafür entschieden, ein eigenes Thema mitzubringen.
Genau.
Könntest du mir und uns das vielleicht ein bisschen erklären, was du heute mitgebracht hast und wie du darauf gekommen bist?
Ich würde heute ganz gerne über das Thema Narzissmus sprechen. Das finde ich zum einen mega interessant und zum anderen wird ja, also so bin ich zumindest drauf gekommen, Künstlern oft gesagt, dass es halt viele oder alle, die auf die Bühne gehen, zumindest irgendwas Narzisstisches an sich haben oder vielleicht direkt Narzissten sind. Und ich würde gerne darüber reden, also was da dran ist und ob jeder Künstler irgendwie Narzisst ist. Also ob ich dann auch einer bin, das würde ich gerne wissen.
Mhm. Du würdest gerne wissen, ob du ein Narzisst bist und du sagst, du hast es bei anderen Kollegen möglicherweise schon beobachtet, dass diese Beschreibung eines Narzissten zutreffen könnte.
Ja, also ich bin natürlich, ich bin ja Laie, also ich habe ja überhaupt keine Ahnung davon, Psychologie, ich habe das ja nie studiert, aber wenn man halt schon mal irgendwie mitbekommen hat, ja, das sind so Eigenschaften von einem Narzissten, klar fällt dann bei dem einen oder anderen Kollegen schon mal irgendwie was auf, merke, okay, das geht schon so eine Richtung, aber man weiß dann nicht direkt, ist die Person jetzt ein Narzisst oder nicht, weil wenn man sich damit nicht auskennt, dann man soll ja nicht einfach das so beurteilen, wenn man keine Ahnung davon hat.
Ja, das stimmt. Das macht total Sinn und ich glaube, diese Auffassung unterscheidet dich schon an mancher Stelle von einigen anderen.
Ja, das war eine spannende erste Folge.
Genau. Ja. Wenn du mal in deinem Laienverständnis beschreiben müsstest, was du dir unter Narzissmus vorstellst, was würde denn dabei rauskommen?
Also gerade in Bezug auf Therapie bei Narzissten so spannend finde, das sagt man zumindest immer so, also das weiß ich jetzt nicht aus Erfahrung, sondern das habe ich halt nur oft gehört, dass Narzissten sich zum Beispiel auch nicht therapieren lassen, weil die halt so aus ihrer Sicht halt einfach unfehlbar sind. Also die sind perfekt und dann, also wenn da irgendeine, also wenn die leiden, dann nur, weil die Umwelt halt nicht so mitspielt. Das heißt, wenn Menschen sich irgendwie falsch verhalten, das ist immer, also die verhalten sich nie falsch, sondern immer die anderen. Und deswegen würden die sich nicht therapieren lassen, weil die glauben, die anderen brauchen die Therapie und nicht sie. Sowas finde ich unglaublich spannend. Also ich kann mich nämlich auch nicht so da reinversetzen, dass man sich selber für so toll hält. Also dass man sich selber überhaupt nicht richtig einschätzen kann, dass man wirklich so fern von der Realität lebt und ja, also sich so stundenlang im Spiegel angucken kann. Könnte ich auch nicht. Aus zwei Gründen schon nicht.
Stimmt, das wäre bei dir eine besondere Herausforderung, dich stundenlang im Spiegel anzugucken. Das wäre auch wenig ökonomisch wahrscheinlich.
Vor meiner Erblindung war ich ein krasser Narzisst. Ich kann mir vom Spiegel wegbekommen. Eigentlich bin ich auch nur blind, weil meine Augen immer noch vom Spiegel hängen.
Ja. Deswegen, genau. Ja,
zumindest verstehe ich so Narzissmus, dass man, auch wenn das gar nicht, also ich bin mir da kenne ich mich nicht aus, ob das, deswegen eher, das ist das jetzt eher eine Frage, sind Narzissten wirklich davon, zu 100% davon überzeugt, dass sie so toll sind, oder ist das nur so eine Reaktion darauf, also so eine Überreaktion darauf, dass man eben so unsicher ist von denen, dass man merkt, okay, eigentlich habe ich Angst, dass ich nicht gut genug bin und ich überspiele das jetzt mit super viel, ja, ich bin so toll, Verhalten.
Ja, genau. Also da sind gleich drei spannende Fragen, ne? Oder gleich drei spannende Punkte, die du genannt hast. Also ich gehe mal auf die erste direkt ein. Tatsächlich geht man von der, also von der Ausprägung sozusagen, wie sich ein Narzissmus ausprägen kann, geht man tatsächlich davon aus, dass da eine Unsicherheit dahinter steckt. Unsicherheit in ganz vielen Dingen, das kann ich gleich nochmal näher erklären, aber wenn du dir mal eine Wippe vorstellst und auf der einen Seite der Wippe sitzt die Selbstabwertung. Also wenn Menschen sich mit sich selber schlecht reden, über sich selber schlecht denken, von sich selber keine hohe Meinung haben, eher ängstlich sind und kein großes Selbstwertgefühl haben, das sitzt auf der einen Seite der Wippe. Und auf der anderen Seite der Wippe sitzt die Selbstüberhöhung. Also Menschen, die eine hohe Meinung von sich haben, die richtig gut von sich denken, die sehr von sich überzeugt sind, die ihre Meinungen richtig stark und richtig gut finden, die sich fast schon grandios selber finden, dann ist sozusagen der Mittelpunkt dieser Wippe, also das, was die Achse von den beiden ausmacht, schon eine Unsicherheit und eine tiefergehende Überzeugung von sich, dass man so, wie man ist, nicht gut genug ist. Und es kommt ein bisschen auf die Lebensumstände an und auf das, was man so draus macht, ob die Unsicherheit mit sich selber in eine Selbstabwertung kippt oder in eine Selbstüberhöhung. Also damit will ich sagen, die Ursache für Narzissmus, das wäre die grandiose Seite der Wippe, jetzt im pathologischen Sinne gesprochen, ist die gleiche, wie wenn Menschen sich selber abwerten. Es ist nur eine andere Form der Ausprägung davon. Habe ich das verständlich erklärt?
Ich glaube schon. Das Problem ist, ich bin vielleicht nicht so die Person, die entscheidet, also nur, es müssen ja nicht alle Zuhörer so blöd sein wie ich, also, das will ich damit sagen.
Und das wäre jetzt eine Selbstabwertung.
Ja, perfektes Beispiel.
Ja, perfektes Beispiel für die eine Seite der Wippe. Nee, ich merke aber nur, ich erkläre sowas ganz oft. Ne? Ja. Und ich finde, wenn man was 500 Mal gemacht hat, dann hat man so seine eigenen Worte dafür gefunden. Mhm. Aber das muss ja nicht heißen, dass der andere die Worte auch immer hundertprozentig gut.
Ich finde das Beispiel mit der Wippe eigentlich sehr gut verständlich.
Ja. Genau. Also, das ist so die Frage zur Ursache. Und dann hast du schon so ein bisschen was geschildert, was wir, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern erklären müssen. Was ist überhaupt ein Narzisst? Ne? Du hast so das Bild gebracht von jemandem, der sich permanent, der sich lange im Spiegel anguckt und sich selber total toll findet. Ne?
Ja, oder auch so ein modernes Beispiel, jemand, der lange diese Selfie-Kamera anmacht und sich dann die ganze Zeit im Handy anguckt und aus verschiedenen Winkeln so das Gesicht filmt und sowas. Das fällt mir auch oft auf Social Media auf.
Ja. Genau, also ich glaube auch tatsächlich ist es, finde ich das Thema heute so schön und so spannend, weil diese Frage, ne, bin ich das oder ne, wer ist das, die sollte öfter gestellt werden. Und gleichzeitig ist das schon auch ein Begriff, der sehr viel benutzt wird. Jetzt komme ich aus der Psychologie und aus der Psychotherapie. Und da würden wir schon Krankheiten von Eigenschaften unterscheiden. Also eine Eigenschaft wie zum Beispiel Eitelkeit, also sich die ganze Zeit im Spiegel angucken, sich permanent in der Selfie-Kamera die Augenbrauen nachzupfen oder sowas, das würde ich jetzt eher so unter eine Eitelkeit fassen. Und Eitelkeit kann ein Symptom von einer Krankheit sein, aber nicht zwingenderweise. Also einfach, dass wir es nochmal so ganz klar auf dem Tisch haben. Narzissmus, wir nennen Narzissmus dann eine Krankheit, wenn ein Mensch schon seit seiner Kindheit und Jugend ein tiefgreifendes, anderes Denken, Fühlen und Handeln hat als andere Menschen. Stell dir das so vor, dass menschliche Eigenschaften, menschliche, sag ich mal, Charakterausprägung auf einem Kontinuum aufgeführt sind. Also zwischen Schwarz und Weiß gibt es 50 Shades of Grey. Und das ist jetzt ein bisschen witzig, weil 50 Shades of Grey und Narzissmus in diesem Buch auch sehr gut zusammenpassen, aber da könnte ich eine eigene Podcast-Folge machen. Aber ne, menschliche Eigenschaften sind nicht schwarz-weiß, sondern die sind dimensional aufgeteilt. Und wenn Menschen ausgeprägte Charaktereigenschaften, Temperamentseigenschaften oder einfach nur mal Adjektive haben, die sich an den Extrempunkten befinden, wie zum Beispiel Geizigkeit. Ne? Du kannst super, super, super geizig sein und jeden Pfennig fünfmal umdrehen und nichts dir gönnen und auch nichts anderen gönnen. Dann bist du auf der einen Seite des Kontinuums. Und du kannst super freigebig sein und mit deinem Geld um dich werfen. Dann bist du auf der anderen Seite des Kontinuums. Und dann gibt es ja natürlich aber davon noch ganz viele Zwischenschritte. Ne? Und immer dann, wenn man an diesen Extrempunkten aufgehangen ist, dann ist es so ein bisschen, dann sprechen wir von der Inflexibilität des Charakters, des Temperaments, des Denkens, des Handelns, des Wahrnehmens. Und Menschen, die unter einer Krankheit leiden, die wir Narzissmus nennen, beziehungsweise das richtige Wort heißt narzisstische Persönlichkeitsstörung, die sind mit manchen Eigenschaften an den Extrempunkten aufgehangen. Zum Beispiel haben Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ein grandioses Gefühl der eigenen Wertigkeit. Also das bedeutet, die halten sich wirklich für, keine Ahnung, den Zipfel der Menschheit, die Schöpfung der Evolution. Ne? Die sind richtig grandios. Dann sind die häufig sehr stark auf Erfolg, auf Macht, auf Schönheit, auf ideale Liebe in ihren Gedanken fixiert. Und zwar mehr als wir anderen. Ne? Also auch du und ich, wir träumen von der tollen romantischen Liebe. Aber bei Menschen, die in der Krankheit ausgeprägt sind, die richtig schon inflexibel sind, für die ist das, ja, muss die Liebe perfekt sein. Da muss der Partner perfekt sein, da muss alles perfekt passen. Das muss sozusagen ein andauernder Disney-Film sein. Mhm. Ne? Dann wäre auch noch so eine Eigenschaft, dass diese Menschen glauben, dass sie einzigartig sind. Und nur von anderen Menschen, die auch einzigartig sind, verstanden werden können. Hm? Du lachst gerade.
Ich kann mich da so gar nicht reinversetzen. Das ist für mich ist das so eine ganz andere Welt, dass es Menschen gibt, die so denken. Das ist so faszinierend.
Ja. Also das, ne, würde uns ja vielleicht heute am Ende dieser Folge auf die Frage bringen oder gibt uns, sage ich mal, schon einen Spoiler auf den Ausgang der Folge, bin ich ein Narzisst? Ne?
Ja.
Genau, was auch noch dazu gehört zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung, also wirklich zu diesem Krankheitsbild, ist, dass das Menschen sind, die übermäßig viel Bewunderung brauchen und dass die ein sehr hohes Anspruchsdenken haben. Ne? Also ich gebe mal ein Beispiel, das sind Patienten zum Beispiel, ich nenne sie jetzt Patienten, weil wenn man eine Krankheit hat, dann ist man Patient. Das sind dann zum Beispiel Patienten, die im Krankenhaus nur vom Professor, Chefarzt behandelt werden möchten und die jetzt einen Assistenzarzt zum Beispiel nicht an sich ranlassen würden. Das ist jetzt ein Beispiel. Ne? Das kann sein, muss aber nicht. Narzisstische Persönlichkeitsstörungen haben häufig auch einen Mangel an Empathie. Die können sich nicht gut in andere Menschen reinfühlen. Das sind Menschen, die sind viel neidischer, da sind wir wieder beim Kontinuum, viel, viel neidischer auf andere. Oder glauben, dass andere neidisch auf sie sind. Ja? Und es sind häufig Menschen, die überheblicher, arroganter in ihrem Verhalten und in ihren Handlungen sind. Mhm. Das sind so die Kriterien. Und das musst du dir wirklich vorstellen wie so eine Normalverteilungskurve. Also wenn du dir eine Kurve vorstellst auf so einem Kontinuum von den menschlichen Schuhgrößen, dann haben die meisten Menschen eine Schuhgröße zwischen 38 und 42. Ne? Das sind 65% aller Menschen fallen unter diese Schuhgröße. Und links und rechts sind die Extrempunkte. Das ist eine Normalverteilungskurve. Ne? Immer 65% sind die meisten und dann fadet das so out an die Enden. Und so ist das auch mit diesen Eigenschaften bei den Menschen. Und das wäre dann auch halt für diese Eigenschaften für die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das ist dann, sprechen wir tatsächlich von einer Erkrankung. Eine Erkrankung, die das Denken, das Handeln und das Fühlen betreffen. So.
Ja, mega spannend. Also ich bin keiner.
Du bist jetzt im Kopf schon mal die Kriterien mit durchgegangen.
Ja, schon. Und bei manchen Punkten habe ich schon gemerkt, okay, dass, weil ich neige eher dazu, mich nicht besser einzuschätzen, als ich bin, sondern eher schlechter einzuschätzen, als ich bin. Mhm. Das heißt, ich bin auch manchmal so auf die Meinung anderer angewiesen, aber auch, um mich aus dem anderen Tief wieder so rauszuholen. Also ich bin ja eher dann in einem anderen Extrem. Mhm. Und dann frage ich, war der Auftritt wirklich so schlecht, wie ich gerade denke, und andere sagen, die war doch völlig normal. Mhm. Und dann ist es manchmal für mich irgendwie total angenehm, die Sicht von einer außenstehenden Person zu hören. Mhm. Weil meine für mich ja total normal ist, dass es halt immer schlechter ist, als ich denke. Mhm. Und deswegen, da habe ich mich schon wieder gefunden, aber ich glaube halt auf eine andere Weise.
Ja, vermutlich so in der Blaupause, also im Negativ davon.
Genau.
Ne? Also wenn du sagst, nach dem Auftritt zweifle ich häufig an mir, war das gut oder habe ich das richtig gemacht oder ist das gut angekommen, und dir kommen eher so Gedanken von, ich habe irgendwas gemacht, was nicht so gut war, dann würde das in dieses Überhebliche, in das Arrogante, in das Ansprüchliche, in dieses Bewundernd werden wollen, würde das eher nicht reinpassen, sondern ganz im Gegenteil. Ne? Es wäre das Gegenteil davon.
Ah, okay. Deswegen, da ist mir schon aufgefallen, okay, der Punkt würde so zum Teil zutreffen, aber ich glaube, halt auf eine andere Weise. Deswegen, aber ansonsten, wenn ich so die anderen Punkte durchgehe, ich glaube, jeder will eine Beziehung haben, die schön ist, aber ich halte es für unglaublich unrealistisch, wenn die wirklich wie in einem Disney-Film immer so durchgehend perfekt sein muss.
Ja.
Weil das ist ja Quatsch, das geht ja gar nicht. Also, wie anstrengend wäre es denn von einer Person? Also du kannst nicht von einer Person die ganze Zeit verlangen, dass sie sich durchgehend so verhält, wie du das gern hättest. Also
ja.
Das ist ja total verrückt.
Genau, das ist die Sichtweise, die realistisch ist. Mhm. Ne? Und Menschen mit dieser Erkrankung würden das vielleicht anders sehen. Ne?
Das ist Wahnsinn.
Und was halt auch, glaube ich, noch so ein bisschen ein Punkt ist, wo du sagst, ne, sagst du so, wenn da kannst du dich so schwer reinversetzen, wie man so denken und fühlen und handeln kann. Mhm. Und du hast vielleicht auch schon beobachtet, dass es einen Unterschied gibt, wie man sich selber wahrnimmt und wie man von anderen wahrgenommen wird. Mhm. Und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen, wenn wir wirklich eine Erkrankung haben, also wenn ein Psychologe, ein Psychotherapeut, ein Psychiater, also ein Mediziner für Nervenheilkunde, wir können sowas diagnostizieren. Und wir würden uns dann hinsetzen und würden schauen, liegen solche Kriterien, liegen genügend Symptome, liegen genügend Kriterien vor, dass diese Störung diagnostiziert werden kann. Wir würden das nicht einfach mal so machen. Ne? Und das ist schon auch was mich manchmal stört, dass dieses Wort Narzisst sehr häufig benutzt wird, ohne dass da halt ein medizinisch fundiertes, psychotherapeutisch fundiertes Fachwissen dahinter steht. Ne? Man labelt das so, und das ist eigentlich schon ein ziemlich krasses Label, weil Wenn das denn vorliegt, ist das eine sogenannte Störung der Persönlichkeit. Also das ist wirklich nicht einfach mal so. Ne? Das ist jetzt nicht einfach mal, eine Schnittwunde, wo man Pflaster drauf macht, sondern dann kann man davon ausgehen, dass das Menschen sind, die in ihrer Vergangenheit viele, viele schwierige Sachen erlebt haben und diese Sachen dazu geführt haben, dass sie in ihrem Denken, in ihrem Handeln und ihrem Fühlen tatsächlich anders sind. Und da wollte ich eigentlich drauf hinaus, was diese Störungen im Denken, Handeln und Fühlen, die schon sehr tiefgreifend und sehr lange anhaltend so schwierig machen, ist, dass sie von den Menschen, die davon betroffen sind, als zu sich selber zugehörig erlebt werden. Also die finden das, was ich jetzt dir gerade vorgestellt habe, die erleben das nicht so. Die erleben nicht, dass sie besonders arrogant sind, die erleben nicht, dass sie besonders hohen Anspruch haben, die wollen nicht, die denken nicht, dass sie übermäßig viel bewundert werden, sondern die erleben so, wie sie sind, eigentlich als sehr stimmig zu ihrer eigenen Persönlichkeit, als sehr stimmig zu sich selber. Persönlichkeitsstörungen sind immer Interaktionsstörungen. Das heißt, die treten immer nur dann auf, wenn derjenige, diejenige im Kontakt zu jemandem anderen ist. Und man erkennt sie häufig daran, dass der oder die andere aus dem Kontakt merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie kann ich gar nicht die Disney-Freundin sein, aber der hat den Anspruch an mich. Mhm. Ne? Oder ich bin doch hier nur der Assistenzarzt, ich kann doch eine genauso gute Behandlung machen. Was ist denn jetzt das Problem? So. Und das ist, glaube ich, das, was so landläufig zu vielen Herausforderungen führt. Dass die Menschen, die davon wirklich betroffen sind, dafür eigentlich gar kein, ich sag mal, Verständnis haben, noch kein Verständnis haben, dass sie da ein Problem vielleicht auch haben.
Und dann, also das heißt, sie geraten natürlich auch immer wieder in Konflikte und verstehen überhaupt nicht, warum. Und das ist ja
ganz genau.
Oh, das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Also ein Narzisst würde ja, also jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, kann man das eigentlich therapieren und wenn ja, wie? Mhm. Das würde ich auch schon immer wissen.
Ja, also erfahrungsgemäß sehen wir in unserer Praxis vermutlich relativ wenige Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, weil die ja in ihrem Selbstverständnis eher kein Krankheitsdruck haben sozusagen. Mhm. Wenn, kommen die, weil sie Konflikte in ihren Beziehungen haben, Konflikte am Arbeitsplatz, Konflikte mit Freunden und Familie. Dann ist das immer so ein bisschen eine undankbare Geschichte als Psychotherapeut, wenn man rausgefunden hat, dass da eigentlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zugrunde liegt und man demjenigen das, sage ich mal, schon beibringen muss, dass eigentlich das Problem nicht bei den anderen liegt und nicht bei dem bösen Arbeitgeber und bei den bösen Verwandten und bei den PartnerInnen, sondern bei einem selber. Aber dadurch, dass die narzisstische Persönlichkeitsstörung schon eigentlich immer ziemlich viel von sich selber hält, sehen wir in der Therapie meistens nicht so viele narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Ich mache mal eine Klammer auf. In der Fachwelt unterteilen wir noch Narzissmus in den grandiosen Typ und in den verletzlichen Typ. Grandiose Typen, das sind Menschen mit einer super Selbstdarstellung, die wollen im Mittelpunkt stehen, die suchen Bewunderung von anderen, die haben auch diesen Empathiemangel und wenig Interesse an anderen, aber das sind häufig Menschen, die sich richtig gut verkaufen können. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, ich würde sagen, in allen höheren Management-Ebenen, im gesamten KünstlerInnenbereich, überall in der Politik, in allem, was mit Macht zu tun hat, findet man diesen grandiosen Typ von Narzissmus schon. Weil nicht alles, was diese Ausprägung hat, muss auch eine Krankheit sein. Mhm. Eine Krankheit hat auch immer schon den Anspruch, dass jemand darunter leidet oder zumindest unter irgendwas leidet. Und wenn du nicht leidest, dann kommst du auch nicht.
Ja, das stimmt.
Ne?
Ja, genau, das ist, habe ich mir irgendwie gedacht, weil ich dachte, wenn, ich habe mich gefragt, das wurde ja auch in einem beantwortet, wenn ein Narzisst, ich kürze das mal ab, das ist irgendwie kürzer als immer sagen, narzisstische Persönlichkeitsstörung,
ja.
Wenn ein Narzisst dann zur Therapie geht, dann wahrscheinlich eher aus dem Grund. Und ich finde diesen Gedanken halt, ich kann mich da auch gar nicht reinversetzen, dass man halt merkt, ich habe mit so vielen Menschen immer wieder Konflikte, dass man wirklich nicht diese Schlussfolgerung bekommt, wenn ich immer wieder Probleme mit Menschen habe, dann muss es irgendwie an mir liegen, weil die Wahrscheinlichkeit auch einfach, das ist ja total verrückt zu glauben, okay, es muss an allen anderen liegen und nicht an mir. Wenn ich merke, es passiert immer und immer wieder, dann liegt das Problem wahrscheinlich bei mir.
Ja.
Ich finde das Wahnsinn, dass es halt wirklich bei dieser Persönlichkeitsstörung, die nicht zu dieser Schlussfolgerung kommen kann. Das finde ich, also find ich total spannend eigentlich, total faszinierend.
Es ist ein spannendes Konzept. Ich sag immer, es ist halt auch total beschissen, in seinem eigenen Dreck zu wühlen. Und wenn du dich damit auseinandersetzen müsstest, dass irgendwas mit dir nicht rund läuft und du der Grund dafür bist, dass du immer wieder in Konflikte kommst und in Probleme kommst, dann ist das ganz schön schmerzhaft. Und sind wir ehrlich, Timur, wer will schon Schmerz? Ne? Wer will das fühlen? Wer will in den Spiegel gucken und darin etwas Gesprungenes oder etwas Beschädigtes finden? Und ich weiß nicht, kennst du Strategien für dich, die du an den Tag legst, damit du Schmerz nicht fühlst? Bestimmt auch, oder?
Damit ich Schmerz nicht fühle? Oh Gott, also das ist schwierig. Also ich fühle ja eigentlich immer sehr viel Schmerz. Also ich muss ja, ich bin ja selber in Therapie und bekomme ja auch Medikamente. Und also so gerade gegen Ängste und ja, also Antidepressiva nehme ich. Und in der Therapie lerne ich halt vieles, geht für verschiedene Situationen, in denen ich halt verschiedene Probleme habe. Also entweder gegen Angst oder wenn ich gerade zu wenig fühle, zu wenig Motivation habe. Oder wenn ich merke, mein Kopf, ich habe irgendwie Kopfkino, dann gibt es halt verschiedene Techniken, die man halt anwenden kann, um da wieder rauszukommen.
Ja, super. Und das heißt, da hast du dich schon für einen Weg entschieden, der total gut ist. Ne? Du hast dich dafür entschieden, in deinem eigenen Dreck zu wühlen und dir hilfreiche Strategien an den Tag zu schaffen. Ne? Wenn du vorher, also ich sage immer, wenn man ja wüsste, wie es geht, würde man es ja machen. Ne? Und du wusstest vorher vielleicht einfach noch nicht, damit umzugehen und gehst jetzt zu Leuten, die sich damit auskennen und lässt dir die Werkzeuge an die Hand geben. Das ist ja eine gute Art und Weise. Aber es gibt ja schon auch Strategien, die man an den Tag legen kann, um seinen eigenen Schmerz nicht zu fühlen. Das sind meistens die Strategien, die man macht, bevor man in Therapie geht. Also ich gebe mal so ein paar Klassikerbeispiele und da würde ich mich auch nicht ausnehmen. Also ich hatte zum Beispiel gestern einen frustranten Tag, da ist es nicht so gelaufen, wie ich das wollte. Und da bin ich so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Ne? Ich wollte, dass eine Sache gut funktioniert und dann hat es nicht geklappt. Und dann bin ich richtig sauer geworden und dann war ich auch ein bisschen enttäuscht. Und dann bin ich shoppen gegangen. Und ein paar hundert Euro später habe ich mich durchaus besser gefühlt, kurzfristig. Aber es ist jetzt die Frage, wenn ich das, sage ich mal, 8-9 Mal in der Woche machen würde, ob das so langfristig die richtig gute Strategie wäre. Also das wäre jetzt so ein Beispiel für eine Strategie, die bestimmt einige kennen, die auch jetzt nichts von Krankheitswert hat, aber die vielleicht auch langfristig jetzt nicht die allerbeste Sache so ist. Solche Strategien meine ich.
Also früher, als ich noch besser sehen konnte, bin ich dann immer mit Musik, also ich höre super viel Death Metal und gerade wenn man dann wütend war, war das für mich auch immer, oder auch traurig. Es gibt ja auch, Metal ist ja eine sehr so vielfältige Kunstform, also eine Musikrichtung, wo es halt super viel verschiedene, für jede Stimmung gibt es ja irgendwas. Und dann bin ich früher super viel skaten gegangen, weite Strecken, wirklich bis ich nicht mehr konnte und dabei ganz viel Musik gehört. Jetzt mittlerweile ist es halt nur noch Musik hören, weil ich nicht mehr skate darf, aber und kann.
Auch nicht so einfach, gell?
Ja, genau. Und dann habe ich jetzt zu Hause noch einen Boxsack, den ich dann auch benutzen kann, wenn ich mal sauer bin. Da kann man dann auch draufhauen. Das ist dann auch eine gesunde Art. Was für Strategien hatte ich denn sonst immer?
Also ich würde schon auch gern vorwegnehmen, dass du an der Stelle keine Strategien geschildert hast, die doof sind, sondern das sind alles gute Strategien.
Genau,
ne? Also Musik hören und laufen und so. Ne?
Aber eine Strategie, die wirklich doof war, das sage ich jetzt einfach mal so ganz offen, also ich habe ja auch schon vor der Therapie war das ja wirklich ganz schlimm, dass ich viel Probleme mit selbstverletzendem Verhalten hatte oder auch, ich weiß gar nicht, muss man da eine Triggerwarnung aussprechen? Ich bin mir gar nicht sicher.
Wir machen das sowieso vorneweg, dass es um Themen geht, aber das ist nochmal gut, dass du es im Gespräch direkt sagst. Also wenn jemand.
Und Empathie kann ich auch direkt abhaken. Ich bin definitiv kein Narzisst. Geil. Und da kam sofort dieses Jahr, ich bin so ein Hammer-Typ. Also, Timo, ich bin mir jetzt noch nicht mehr so sicher.
Ah, da kam direkt so eine innere kritische Stimme, die gesagt hat, nicht übertreiben. Ne? Das wäre übrigens auch, ne? Da könntest du auch da einen Check machen, könntest du sagen, ich bin niemand, der richtig, richtig grandios von mir denkt.
Ne? Ja, genau, also, oder ich habe mich auch viel selbst beleidigt. Also das hatte ich dann auch teilweise gar nicht mehr im Griff, dass das schon fast wie so eine Art Tourette war, dass ich den ganzen Tag immer so Gedanken im Kopf hatte, die, wo ich an irgendwas gedacht habe, was ich falsch gemacht habe und nicht wusste, wie ich mit dem Schmerz anders umgehen kann, als mich selber jetzt dafür zu beleidigen. Sei so, Timo, du blöder Idiot, sowas zum Beispiel.
Also hast eine starke innere Stimme gehabt, die dich dann eher so abgewertet hat.
Genau.
Also die sich selber abwertet.
Die immer da war und mich immer wieder daran erinnert hat, also, ne, dass ich keinen Wert habe, nichts wert bin. Ja.
Psychoedukation.
Timur benutzt hier das Wort Tourette, um auszudrücken, dass er manchmal den inneren Druck verspürt, laut böse mit sich selbst zu reden. Er erlebt das manchmal schon als Zwang. Das kommt in Situationen vor, in denen er sich sehr belastet fühlt. Man sagt dazu aber nicht Tourette-Syndrom, sondern nennt es eher eine sehr laute, kritische innere Stimme. Timur hat dagegen mittlerweile Fertigkeiten gelernt. Das Tourette-Syndrom ist eine neuropsychiatrische Erkrankung, bei der sich chronische Ticks zeigen. Das können motorische Ticks, also Bewegungen sein, oder auch vokale Ticks, wie Geräusche oder Laute.
Spannenderweise könnte das auch ein Narzisst haben.
Ach krass.
So eine innere Stimme.
Auch das ist spannend.
Aber die Ausprägung, wie er damit umgeht, ist eine ganz andere. Mhm. Ne? Ich habe ja schon mal am Anfang, ne, habe ich von dieser Wippe erzählt. Ne? Und das Gemeinsame sozusagen ist die Selbstunsicherheit mit sich selber. Und damit sind auch schon Gefühle verbunden. Wenn man mit sich selber unsicher ist, dann ist man ängstlicher. Dann fühlt man mehr Scham, man schämt sich mehr für Sachen. Man hat öfter mal das Gefühl, dass man so, wie man ist, nicht gut genug ist. Mhm. Aber wie gesagt, die eine Ausprägung geht dann eher in diese ängstliche Richtung, dass man versucht, alles richtig zu machen, dass man seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt, dass man besonders darauf achtet, immer alles gut und richtig zu machen. Meistens sind das sehr perfektionistische Menschen, sehr ängstliche Menschen, die so ihre, ja, die sich selber eher abwerten und nicht gut über sich denken und das aber auch verbalisieren, also das ausdrücken. Der narzisstische Mensch hätte diese Stimme eher ganz hinten in seinem Kopf, die genau das Gleiche sagt, aber mit der muss ja auch irgendwie umgegangen werden. Und die Art und Weise, wie ein Mensch mit Narzissmus damit umgeht, ist, dass er sich dann nur noch mal deutlicher, besser darstellt, toller darstellt, erfolgreicher darstellt. Aber das ist vielleicht so eine kleine Erkenntnis. Der Grund dafür, dass er das macht, ist ein ähnlicher, wie du ihn gerade beschrieben hast, oder ist eine ähnliche Stimme wie die, die du eben bei dir selber beschrieben hast.
Und deswegen hatte ich auch das Gefühl, okay, könnte ich vielleicht einer sein, weil da so eine kleine Verbindung ist.
Genau. Also das heißt, du hast eher Zugang zu dieser verletzlichen Seite, ne? zu dieser abwertenden Seite. Und das ist das, was dich mit einem Narzissten möglicherweise verbindet. Aber im Ausdruck, in dem, wie du handelst, das ist auf alle Fälle kein Narzissmus.
Oh, das finde ich gut. Ich will damit nicht sagen, dass mein Problem jetzt unbedingt besser ist, aber zumindest bin ich ja in Therapie, also in Behandlung und bekomme Medikamente.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, der Leidensdruck, der liegt. Auch das unterscheidet dich wieder vom Narzissten. Du selber hast ja auch einen Leidensdruck. Ne? Mhm. So wie du das schilderst, hast du damit einen Leidensdruck auch gehabt. Ne? Es scheint jetzt besser zu sein.
Auf jeden Fall, ja.
Der Leidensdruck, den spürst du. Ne? Du hast das gespürt, dass das eher aus dir selber herauskommt. Ein Mensch mit einer narzisstischen wirklich Störung, der würde das eher zumindest vor Therapie erstmal ablehnen, ne, dass da irgendwas mit ihm falsch ist. Ne? Der hat auch eher keinen Zugang zu dieser Scham, zu dieser Angst, zu dieser Abwertung, zu dieser abwertenden Seite. Sondern der versucht das halt mit seinen Strategien so zu machen. Ne? Ja, wir haben uns jetzt sehr auf tatsächlich die krankheitswertige Ausprägung so konzentriert. Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, also es gibt durchaus erfolgreiche Narzissten und das würde ich auch dann vielleicht gar nicht so als Störung begreifen, sondern vielleicht einfach auch als eine Ausprägung in einem Temperament, in einem Charakter, die ja auch an manchen Stellen vielleicht ganz gut sind, ne? Also ich bin mir ganz sicher, dass auch im Künstlerbereich so eine gewisse Selbstverliebtheit vielleicht auch ganz gut ist. Für die Therapie eher relevant sind Menschen, die mit diesen narzisstischen Strategien scheitern oder die damit erfolglos sind und die dadurch halt dann irgendwelche Schwierigkeiten bekommen. Also mir wäre nochmal wichtig zu sagen, dass nicht alles eine Erkrankung ist, sondern das würde ich dann immer Fachleuten überlassen, das einzuklassifizieren. Wie gesagt, wir benutzen das Wort sehr inflationär, ne, für vieles und an mancher Stelle ist bestimmt auch viel richtig, ne, dass man dazu Narzissmus sagen würde. Aber nicht alles ist direkt eine Erkrankung. Ne?
Das stimmt.
Ich glaube, die Sprache heute ist ja schon auch sehr, ne, das ist ja geisteskrank oder das ist ja schizophren oder das ist ja narzisstisch.
Das ist toxisch.
Das ist toxisch, genau.
Ja, das hört man ja auch sehr oft.
Ja.
Das stimmt. Also ich merke das auch bei mir selber, dass ich sowas öfter mal sage, boah, das ist ein richtiger Narzisst oder das ist eine richtige Narzisstin. Und man sagt das dann zwar so, aber damit meint man dann, glaube ich, also man sagt es so, meint damit aber eigentlich, man merkt eine Tendenz oder eine narzisstische Eigenschaft. Ich glaube, man formuliert es einfach nur kürzer, als man dann direkt sagen will, ja, die Person ist wirklich krank. Ja. Weil ich glaube, wenn man die Menschen in dem Moment fragen würde, glaubst du denn wirklich, dass die Person zu 100% diese Erkrankung hat? Ich glaube, dann würde man nochmal eine andere Antwort bekommen.
Das ist immer so ein bisschen meine Mission, dass ich versuche, den Leuten zu zeigen, wie man das unterscheiden kann.
Ja. Ne?
Und ich würde auch immer unterscheiden, ist das denn jetzt was irgendwie schlecht tut oder ist das was, was gut tut? Also ne, wir sind beide auch im Künstlerbereich unterwegs, du deutlich mehr als ich und du deutlich erfolgreicher. Ja? Und ich glaube, dass so diese Eigenschaften, ne, von bewundert werden und von, keine Ahnung, so grandios und sich selber gut darstellen können, das ist ja auch im Künstlerbereich was total Gutes. Ne? Es wird halt immer dann zum Problem, wenn das halt so übersteigert ist, wie wir es, ne, heute besprochen haben. Und wenn, sage ich mal, die Kunst, egal jetzt welche, die man macht, die einzige Quelle von positivem Erfolg ist und man davon immer mehr und immer heftiger und viel braucht, um seine, ja, eigentlich Selbstabwertung wieder irgendwie hinzubekommen. Ne?
Das ist auch so ein Tipp, den ich manchmal irgendwie Leuten gebe, wenn ich irgendwie Newcomer treffe. Also ich finde es immer so komisch, ich spiele nicht gern so diese Mentorrolle, da sehe ich mich absolut nicht. Aber das ist zumindest ein Tipp, den ich schon ein paar Mal gegeben habe, weil ich habe mir immer wieder so kleinere Ziele gesetzt in der Comedy-Szene. Wahrscheinlich hat mich das auch so über einen langen Zeitraum motiviert, dass ich mir mal kleine Ziele gesetzt habe, die erreicht habe, dann neue Ziele gesetzt habe und alles so Step-by-Step geschafft habe. Ich erwische nämlich immer wieder Leute irgendwie dabei, wie sie sich direkt so Riesenziele setzen. Und ich dachte, machen wir so hier Schritt für Schritt. Das motiviert, das habe ich so unbewusst gemacht, aber im Nachhinein gemerkt, ich glaube, das war gut, dass ich das so gemacht habe. Und ich habe halt auch irgendwie gemerkt, wenn du Probleme irgendwie mit deinem Selbstwertgefühl hast und du machst Comedy nur, damit du dich besser fühlst und du erreichst alles, was du dir vorgenommen hast, dann würde dich das allein nicht glücklich machen. Das muss wirklich irgendwie von innen kommen. Das kann nicht, von außen würde dich das nicht heilen und das würde dir nicht helfen. Das ist so etwas, das ich auf jeden Fall gelernt habe durch Therapie und dadurch, dass ich auch in der Stand-Up-Comedy so meine Ziele immer mehr erreichen konnte. Da habe ich gemerkt, okay, das ist zwar alles super und ich liebe das und ich habe Spaß daran, Leute zum Lachen zu bringen, aber wenn ich wirklich glücklich sein will, dann muss das wirklich von innen kommen und ich muss lernen, wie das geht.
Ja, das ist eine ganz tolle Sichtweise auf die Dinge, weil so, ich sag mal jetzt aus therapeutischer Sicht, ist es noch nie richtig gut gegangen, wenn Menschen sich nur darauf konzentrieren, ihre positive Dinge von außen zu bekommen. Das ist dann so ein bisschen wie ein Fass ohne Boden, das rutscht einfach durch, ne? Davon kriegt man nicht genug. Und ich sage immer, man muss halt sein Fass erstmal stopfen lernen.
Ja.
Und dann kann das auch gefüllt werden, so, ne? Und ich glaube, das kann dann schon kann auch in der Stand-up-Szene, ne, könnte das verbreitet sein, ne, vermute ich mal, oder sehe das ja auch manchmal, ne, dass das Loch noch nicht so ganz gestopft ist. Und dann passiert das, was du gerade beschrieben hast. Ne?
Weil, also ich war mal an diesem Punkt, dass ich das Gefühl hatte, ich schaffe irgendwie immer mehr. Und das war dann vor der Therapie, aber trotzdem habe ich mich nicht besser gefühlt. Und da war so eine Verzweiflung, dass man gemeint hat, ja, aber genau das habe ich mir doch vorgenommen, warum wird das denn nicht besser? Und dann merkt man, okay, ich glaube, dieser Erfolg in der Comedy, das alleine wird nicht reichen. Man kann auch, selbst wenn ich diesen Erfolg nicht hätte, also ich bin jetzt kein Star oder sowas, aber trotzdem hab ich schon so ein paar Dinge irgendwie geschafft und dann, selbst wenn das nicht wäre, kann man immer noch ein gutes und schönes Leben führen, weil dann ist das Problem halt auch einfach ganz woanders, weil das hat damit dann überhaupt nichts zu tun. Das muss halt wirklich irgendwie von innen kommen. Da ist dann innen etwas kaputt, das da repariert werden muss oder was Aufmerksamkeit braucht. Und dann kann man lernen, mit allem, was man schafft, auch irgendwie glücklich zu sein und dass einem das reicht.
Super, also ich finde, besser kann man es nicht ausdrücken, ne, was da so das Ziel sein sollte. Und ich sag mal so, wenn Menschen tatsächlich diese narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, dann haben sie genau diese Aufgabe vor sich. Und ich sag mal so, das ist was, wo man sich als Therapeut gerne mal die Zähne ausbeißt. Ne, also, keine Ahnung, stellen wir uns mal so den größten Narzissmus vor, den wir kennen. Also ich finde, wenn wir uns alle nochmal an Donald Trump erinnern, das ist für mich, der hatte noch sicherlich, wenn man da mal diagnostisch drauf gucken würde, noch mehr als eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Aber unter anderem hat er auch eine schwerst ausgeprägte Persönlichkeitsstörung im Narzissmus. Und wenn wir uns mal vorstellen können, dass der sich irgendwann mal aus sich selber heraus zufrieden gibt, nur mit sich, mit dem, was er für sich selber erreicht hat und dass er damit genügsam ist und es nicht irgendwie an anderen, auf dem Rücken von anderen austragen muss, dann können wir uns doch alle vorstellen, dass das nicht möglich ist.
Ne? Ja, das stimmt. Ich meine, das finde ich, das klingt so frustrierend am Narzissmus, dass man dann immer mehr und mehr will und einfach nie diese Zufriedenheit hat.
Ja.
Ich glaube, ab einem gewissen Punkt würde ich einfach sagen, diesen Frieden, den bekommt man ja gar nicht und den würde ich irgendwie brauchen. Ich sage, ich bin jetzt glücklich.
Ja, das stimmt. Und das ist tatsächlich eine ganz verzweifelte Geschichte für solche Menschen. Die finden keine Zufriedenheit. Die spüren eine innere Leere, eine Hoffnungslosigkeit, eine Sinnlosigkeit, die sich durch nichts, häufig durch keine Stimulation von außen so richtig füllen lässt. Und ich sag mal so, das sind dann manchmal auch schon Menschen, die in die Therapie kommen. Und das ist schwer, ne? Das von Anfang an wieder zu bilden. Man muss auch schon dazu sagen, dass wenn Menschen tatsächlich dieses Störungsbild haben oder sich auf diesem Kontinuum sehr Richtung Störung bewegen, dann hat das auch immer Gründe, die sehr weit zurückliegen. Und ich sag mal so, auch das sind keine Schürfwunden so im Verhältnis, sondern eher Verletzungen nach Axtvorfall. Also, oder Häcklermaschine.
Oh Gott.
Das ist nicht, also da ist mit einer Seele nicht gut umgegangen worden. Ne? Und das muss erstmal, also sowas braucht erstmal viel Pflege und viel Verbandsmaterial und chirurgische Fähigkeiten, um da ordentlich zu heilen. Und am Ende bleibt da schon auch immer ein Narbengewebe. Also das lässt sich nicht wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen.
Ja, das merke ich ja bei mir und meinem Problem auch, dass ich weiß, das wird zwar nie weggehen, aber dass man halt lernen kann, damit umzugehen. Und das ist dann irgendwie das Wichtige, dass man sich dieses Problem halt irgendwie bewusst macht und dann, dass man das halt pflegt.
Ja, total. Also das ist, glaube ich, so eine lebenslange Aufgabe dann tatsächlich auch, dass man da immer wieder drauf aufpasst und immer wieder reinguckt. Genau, also das ist so, ich würde schon sagen, dass wir jetzt ein bisschen rausgefunden haben, dass du kein Narzisst bist.
Ja, finde ich super.
Das ist, ist ja ein gutes Ding. Ne?
Ich war vorher ein bisschen verunsichert, so, bin ich vielleicht einer oder nicht, weil jetzt fühle ich mich sicherer.
Aber wir haben auch rausgefunden, dass du so ein bisschen einen Draht da rein hast. Ne?
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist das der mich so verunsichert hat, weil ich fand das Thema Narzissmus ja auch vorher irgendwie spannend und dann liest man sich da so ein bisschen rein und dann fängt man auch an, so ein bisschen zu reflektieren, so, bin ich vielleicht einer oder nicht? Und jetzt weiß ich zumindest, jetzt habe ich verstanden, wie diese Verbindung zustande gekommen ist.
Genau.
Ne? Ja.
Das ist gut, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, ich würde jetzt mal ganz frei aus der Hüfte schießen, wenn ich sage, ein Mensch, der sich fragt, ernsthaft fragt, ob er ein Narzisst ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit keiner. Weil kein Narzisst kommt und sagt, guten Tag, ich bin der Narzisst. Ne? Sondern da muss ja erstmal ein Verständnis für hergestellt werden. Mhm. Und für manche Menschen kann das sehr erleichternd sein, wenn ein Therapeut sozusagen mit einer Diagnose den Nagel auf den Kopf trifft, sagt man das so?
Ja, wenn man, also genau ins Schwarze trifft, meinst du?
Genau,
also
genau, ja.
Was denn?
Hab gerade überlegt, ob ich das irgendwie komisch gesagt habe. Nee. Also manchmal kann das Menschen helfen, wenn sie eine Erklärung sozusagen für all ihre Lebensschwierigkeiten haben. Und ich habe das für den Podcast nochmal nachgeguckt. Es ist so, dass Narzissmus durchaus auch vorkommt. Also es gibt Studien, zum Beispiel aus 2008, die sagen, 7,7% von Menschen würden unter die Krankheit narzisstische Persönlichkeitsstörung über die Lebenszeitspanne fallen, wobei 6,2% davon Männer sind.
Boah, ist das ja gigantisch.
Ja. Allerdings gehen die Studien davon aus, dass es ganz viele Menschen gibt, die halt in diesen Abstufungen sind. Ne? Also wenn wir jetzt in den Schwarz-Weiß-Kategorien vom Anfang nochmal denken, wäre das die Schwarz-Kategorie. Ne? Also die 7,7% wären richtig diagnostizierte Krankheiten von Narzissmus. Und es gibt aber noch eine erhöhte Dunkelziffer von, sage ich mal, Menschen, die nicht diese volle Krankheit erfüllen würden, die aber so in diese Richtung gehen.
Gibt es denn einen Grund dafür, warum das, weiß man, warum ein Großteil davon, von den Betroffenen, von den Kranken, dass das Männer sind? Gibt es dafür eine Erklärung?
Keine gute. Also ich glaube, ich würde jetzt einfach mal so fast laienpsychologisch behaupten, dass von diesen Charakterausprägungen, die ich am Anfang genannt habe, dass viele davon männlich auch konnotiert sind. Und wenn, ich sag mal, wenn Frauen ähnliche frühe Kindheitsgeschichten haben wie Männer, die später zu Narzissten werden, geht das bei Frauen häufig in eine andere Richtung. Mhm. Würde dann zum Beispiel eher in eine Borderline-Richtung gehen oder in eine sogenannte histrionische Richtung.
Ah.
Aber es gibt auch Frauen, die wir mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen diagnostizieren. Die sind tatsächlich häufig, ich sag mal, anders bunt. Ne? Also diese Kriterien, die ich zu Anfang genannt habe, die können ja auch in unterschiedlichen Kombinationen vorliegen. Das macht die ganze Sache noch mal bunter. Ne? Also du hast 9 verschiedene Farben und 5 davon ergeben die Störung. Und das heißt, das kann ganz unterschiedliche Schattierungen haben. Und bei Frauen hat das einfach noch mal eine andere Ausprägung. Ne? Aber ich glaube, das ist tatsächlich eher ein Geschlechterphänomen. Und warum das ist, kann ich dir gar nicht ganz genau beantworten.
Wahnsinn. Das ist so spannend, das Thema. Ich finde das unglaublich.
Ja.
Also, dass das auch so viele sind. Aber was muss denn, oh, das finde ich jetzt noch interessant. Mhm. Was müsste denn in der Kindheit schief laufen, damit so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung entsteht?
Mhm. Also, ich habe dir ja von der Wippe erzählt und dass die Gemeinsamkeit der Selbstabwertung und der Selbstaufwertung so dieses tiefe Gefühl ist, dass mit einem nicht, also das, was an mir nicht stimmt, das, was mit mir nicht richtig ist und dass so, wie ich bin, ich nicht gut genug bin. Und weiß nicht, wir können ja mal überlegen, was würde dir dazu einfallen, in welchem Umfeld müsste man denn groß werden, dass man zu so einer Überzeugung kommt?
Boah. Lass mich mal überlegen, ob ich da eine Idee habe. Ich kenne mich nämlich, wie gesagt, nicht so gut aus.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, vielleicht von Eltern, die selber Narzissten sind und immer glauben, dass ihr Kind was ganz Besonderes ist. Mhm. Also, ihr Kinder was ganz Besonderes sind. Mhm. Und sowas zum Beispiel würde ich mir vielleicht vorstellen.
Ja.
Oder ein Kind, das vielleicht auch viel ignoriert wurde.
Mhm. Ja, es ist tatsächlich wieder so beides. Ne?
Mhm.
Also letztendlich die Selbstabwertung und die Selbstaufwertung sind auch die Dinge, die man häufig in den familiären Strukturen findet von Menschen, die dann später diese Störung diagnostiziert bekommen. Also entweder sind das Kinder, die sehr viel abgewertet worden sind, die sehr wenig dafür gemocht worden sind, wie sie sind als Mensch. Oder es sind Kinder, die sehr für aufgewertet worden sind für Dinge, die sie gemacht haben. Zum Beispiel gute Noten oder irgendwie den Klassenclown gegeben, aber die nie für das gemocht worden sind, was sie tatsächlich einfach sind.
Mhm.
Also das kann ja, ne, kann auch wieder beide Ausprägungen haben. Ne? Ich kann dich besonders toll finden, weil du der Einserschüler bist oder weil du so männlich bist oder weil du, keine Ahnung, ein toller Klassenclown bist und so tolle Witze erzählst. Ne? Oder ich kann genau das an dir abwerten. Ne? Ich kann sagen, so wie du bist, bist du scheiße, du bist zu fantasievoll, du bist zu komisch, du bist zu sensitiv. Ne?
Oh, das haben meine Lehrer früher immer gesagt, also gerade das mit der Fantasie, die haben immer gesagt, also die haben mir immer kritisiert, dass ich sehr sensibel bin und dass ich zu viel Fantasie habe. Das haben meine Lehrer mir immer kritisiert. Mhm. Das ist mir irgendwie eingefallen.
Ja, ich sage, also diese innere Stimme, die du vorhin geschildert hast, die spricht meistens mit Stimmen, die man kennt. Ne? Mhm. Also die bildet sich ja nicht irgendwie raus, sondern das sind meistens bekannte Stimmen. So. Und damit meine ich jetzt nicht, dass Hulk Hogan zu dir spricht. Oder.
Listen, brother! Also meine Hulk Hogan-Imitation ist furchtbar, ich weiß, aber.
Vielleicht hätte ich John Cena sagen müssen.
Den kann ich noch schlechter imitieren.
Okay. Dwayne The Rock Johnson vielleicht?
Also schon, aber das traue ich mich nicht.
Keine Ahnung, wie wir jetzt auf innere Wrestling-Stimmen gekommen sind. Aber
so cool, wenn eine meiner inneren Stimmen irgendwie so ein Wrestler wäre.
Ja, das wäre echt cool, ne?
Ja, wäre schön, wenn ich so eine Stimme im Kopf hätte, die mir irgendwie sagt, also anstatt, ja, Timo, du bist so scheiße, irgendwie so, Timo, wir regeln das nächste Woche bei Hell in a Cell oder so. Das wäre geil.
Bei Chairs, Ladders and Tables.
Und dann ist irgendwie so zu Hause, ich so, oh, ich muss trainieren.
Was ich aber auch schön finde an der Kombination aus Wrestling und Narzissmus ist, dass es ja auch beim Wrestling viel dieses Vortäuschen von Dingen ist. Ne?
Ja.
Die Vortäuschung von Grandiosität. Ne? Und dabei haben die sich wahrscheinlich hinter der Bühne alle total lieb und finden sich, liegen sich in den Armen und kleben sich ein Pflaster auf die Gehirnerschütterung. Ne?
Ja, es gab ja vor kurzem eine Geschichte, ich bin ja tatsächlich Wrestling-Fan und höre mir das dann auch immer noch ganz gerne an. Und das ist immer ganz gut, dass es die Kommentatoren gibt, die ja alles erklären, das ist halt super.
Ja.
Und da gab es einen, der war 2010, das weiß ich noch, da konnte ich auch noch sehen. Den habe ich dann auch nochmal live gesehen in dem Jahr. Der musste, oder 2010 oder 11, musste der in Ruhestand gehen, weil der eine schwere Nackenverletzung hatte. Und es gibt einen anderen Wrestler, der hatte so einen YouTube-Kanal, wo der immer viel Sport mit dem Wrestler macht und so Workout-Videos macht. Und mit diesem Wrestler, der die Nackenverletzung hatte, der ist dann halt, die hatten diesen Fahrrad gefahren zusammen, der ist hingefallen und hat gesagt, hey, aber ich habe keine Schmerzen danach, mir geht's total gut. Und hat er sich nochmal durchchecken lassen.
War das der große Blonde?
Ja.
Edge?
Edge, genau.
Oh.
Und ich liebe Edge.
Ich offenbare gerade Fachwissen, von dem ich nicht wusste, aus welcher Stelle meines Körpers das jetzt gekommen ist.
Ich bin voll überrascht. Hab mich jetzt richtig um. Ich glaub, ich werfe jetzt extra nicht mit Namen um mich. Achso, du meinst Edge? Ja, kann ich. Und genau mit dem hatte der dann ein Match. Also der den quasi dazu gebracht hat, lass dich nochmal durchchecken und die Freunde hauen die sich dann mal. Also,
ja.
Klar ist dann gestellt, aber trotzdem.
Ja. Ja, ja.
Ich finde es mega unterhaltsam.
Ja, so passt das ganz gut, ne?
Ja.
Genau. Ja, ich glaube, das mit den inneren Stimmen hatte ich.
Ja.
Okay. Ja, Mensch, Timo, jetzt sind wir tatsächlich schon die üblichen 50 Minuten, die eine Therapiestunde so ausmacht, haben wir schon geschafft.
Wahnsinn,
ne?
Wir hören mit Wrestling auf. Es klingt wirklich nach einer Therapiesitzung mit mir. Ne? Es könnte genauso verlaufen tatsächlich.
Herrlich, ne? Also wenn ich mal so zusammenfassen würde, was wir heute besprochen haben, dann ist das, dass du mit der Frage kamst oder mit der Sorge, ob du ein Narzisst sein könntest. Und die haben wir ganz klar beantwortet, dass das Nein ist. Aber wir haben festgestellt, dass du vielleicht Narzissten sogar besser nachfühlen kannst als andere, weil du auf der anderen Seite der Wippe manchmal sitzt.
Mhm.
Und wir haben festgestellt, dass ich Fachwissen zu Wrestling besitze, worüber ich mich gerade total freue.
Ich mich auch.
Und jetzt würde ich gerne dich nochmal fragen, was nimmst du dir heute aus dieser Stunde, was nimmst du dir heute mit?
Also, dass du auf jeden Fall ein Fan von Edge bist, definitiv.
Wer nicht, ey.
Ich finde Edge super.
Google den, der ist heiß.
Gut, ich meine, ist das ein anderer Grund, aber das ist halt auch lustig, wenn man auf mein Instagram guckt, ne, es ist halt überall halt nackte Männer, ne? Das ist super. Aber ich finde das nicht schlimm.
Vielleicht müssen wir da auch nochmal eine Stunde drüber machen.
Wieso? Was ist daran verkehrt? Ich finde das voll in Ordnung.
Voll in Ordnung. Sehr gut.
Und genau, was nehme ich noch mit, dass ich kein Narzisst bin, die Erleichterung, dass ich kein Narzisst bin, aber ich nehme vor allem auch mit, also was ich heute gelernt habe, ist diese Verbindung, die es zwischen dem Problem, das ich habe und das Problem des Narzissten, dass es da so eine Verbindung gibt, das habe ich heute gelernt und das nehme ich auch noch mit.
Total toll. Timo, ich bedanke mich ganz herzlich, du warst ein wunderbarer Gast und ich hoffe, dass unser Gespräch heute einiges an Klarheit vielleicht da draußen gebracht hat zum Thema Narzissmus. An der Stelle würde ich mich verabschieden. Natürlich nicht, ohne nochmal darauf hinzuweisen, dass Timur sich ganz viel über Instagram-Follower freut. Ihr findet ihn auf Instagram, ihr findet ihn auf YouTube, zum Beispiel bei seinem tollen Auftritt bei den besten Comedians Deutschlands. Oder gerade für den Mitteldeutschen Rundfunk bist du Tandem gefahren, ne?
Stimmt, ja, genau. Ich saß hinten.
Genau. Und vielen Dank, Timur, und an alle HörerInnen da draußen. Wir hören uns wieder. Ja. Macht's gut.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Das alles wäre nicht möglich ohne ein großartiges Team. Interviews und Fachredaktion: Bea Herzog. Produktion und Marketing: Denise Kalter. Sounddesign: Matthias Herzog. Coverart und Fotos: Vanessa Weber von Megusta Media. Sprecher: Michael C. Koch.
Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann folg uns doch auf Spotify oder Apple Podcasts und lass uns gerne eine Sternebewertung da. Du kannst uns auch unterstützen, indem du deinen Freunden von diesem Podcast erzählst oder uns auf Instagram unter Erstgespräch folgst. Wenn dich die heutige Folge tiefergehend beschäftigt hat, dann schau doch in unsere Shownotes, da findest du Hilfsangebote. Schreib uns deine Frage für die nächste Q&A-Session oder falls du Interesse an einer Kooperation hast auf Instagram oder eine Mail an erstgespräch@beaherzog.de. Es war mir eine Freude.